Es muss auch nicht jeder zur Therapie. Mhm. Wenn wir anfangen, uns mit uns selber zu beschäftigen, was ist denn das, was ich liebe?
Hallo und schön, dass ihr heute da seid beim Podcast Bunte Gesundheit – Wissen, was dir gut tut. Ich bin Annette Schmiede, Medizinredakteurin bei Bunte Gesundheit und begrüße als meinen Gast, meine Gästin heute, Annette Frankenberger, systemische Paar- und Familientherapeutin mit eigener Praxis in München. Hallo Annette.
Hallo auch Annette.
Ja, genau. Wissen, was gut tut, dazu gehört alles rund um Medizin, Fitness, Ernährung und ein gutes Leben. Darüber schreiben wir in Bunte Gesundheit immer. Und ich freue mich, dass wir heute auch drüber sprechen. Wir wollen das Thema angehen, mentale Gesundheit. Corona hat uns allen ja ziemlich übel mitgespielt. Wir haben Einsamkeit kennengelernt, Grenze, auch Ängste. Mhm. Was ich spannend fand, auch als wieder vieles möglich war, beschrieb so ein amerikanischer Forscher diese Zeit als languishing. So eine Art Dämmerzustand, in dem wir relativ freudlos vor uns dahin leben. Meinst du, dass wir das inzwischen hinter uns gelassen haben, dass wir wieder guter Dinge sind?
Jein. Ich glaube, dass diese Pandemie eine Zäsur gesetzt hat und uns mit viel drastischer als jemals zuvor wieder mit unserer Verletzlichkeit konfrontiert hat. Und das ist natürlich jetzt durch die mannigfaltigen Krisen und die Nachrichtenlage nicht besser geworden. Mhm. Das heißt, wir müssen uns da alle permanent positionieren. Und da ist der gute alte Tipp, denk halt mal was Positives, nicht unbedingt hilfreich. Das kommt sehr schnell ein bisschen zynisch daher. Aber dass wir Formen finden müssen mit der Belastung von außen, mit unserem eigenen Stresslevel, mit dem Mental Load, mit dem wir befasst sind, dafür brauchen wir Strategien. Mhm. Und das vielleicht radikaler und bewusster als vor der Pandemie.
Also siehst du ganz neue Arten von Belastungen?
Ich sehe nicht neue Arten von Belastungen, sondern ich sehe mehr Bewusstsein dafür. Mhm. Ich habe diese Pandemie als großen Scheinwerfer erlebt. Also mehr so Sichtbarmacher. Auf einmal sind Sachen sichtbarer geworden, als sie vorher waren. Und zwar auch jenen, die nicht wie ich mit diesen Themen arbeiten, wo ich bei manchen Dingen nicht überrascht war, war es aber auf einmal in der Öffentlichkeit viel sichtbarer. Und dann mussten wir damit umgehen. Und da, denke ich, haben wir manches der Pandemie zugeschoben, was vorher schon da war, aber jetzt deutlicher geworden ist, viel deutlicher.
Wer kommt zu dir in die Praxis? Was treibt die Leute so um? Wer ist besonders belastet? Was würdest du sagen?
Da würde ich gar kein Wer besonders sagen, sondern bei mir sind irgendwie alle so ziemlich gemischt. Zu mir kommen Eltern in Not, junge Familien mit kleinen Kindern, wo das Paar sehr in Not kommt, wo die sagen, wo bleiben wir eigentlich bei all dem Kinderstress und Kinderblues? Zu mir kommen Menschen, die mit ihrem Stress nicht mehr zurechtkommen, die kurz vorm Burnout stehen, die auch ältere Paare und aber auch viele in letzter Zeit, das ist eine neue Entwicklung, Erwachsene und auch lang erwachsene Kinder mit ihren alten Eltern. Das ist eine ganz tolle neue Entwicklung. Und dafür mache ich zum Beispiel auch diese Zeiten gerade verantwortlich, weil wir gucken mehr in den Familien, das in Ordnung zu kriegen. Wenn es außenrum kracht und scheppert, gehen wir nach innen und sagen, okay, das ist das Einzige, was ich kontrollieren kann. Mhm. Darum kümmere ich mich jetzt.
Wann ist es denn Zeit zu handeln? Also gibt es da Warnsymptome, auf die ich achten sollte? Weil ich wache ja nicht auf und sage, also heute muss ich jetzt mal zur Annette gehen.
Nee. Es muss auch nicht jeder zur Therapie, bitte. Und ich muss auch nicht alles für krank erklären gleich. Ich brauche nicht für alles eine Diagnose. Sondern viele, viele Dinge sind tatsächlich der ganz normale Stress. Und Hilfe brauche ich dann, wenn ich anfange, Schlafschwierigkeiten zu bekommen, wenn ich keine Ruhe mehr finde, wenn ich auch tagsüber merke, mir entgleitet mein Leben. Oder wenn ich permanent grundschlecht gelaunt bin und gar nicht mehr auf einem positiven oder freudvollen Blick finde, dann wäre es gut, sich Hilfe zu holen.
Ich habe auch gelesen von diesem neuen Begriff Burn-on. Was versteht man denn darunter?
Das ist ein anderer Blick auf die Gefahr, in ein Burnout zu geraten. Und dabei meint es, was wir, ich sage jetzt wirklich wir alle gut können, ist weitermachen, 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 weitermachen. Es gibt ja dieses schöne englische Plakat, das die Briten im Zweiten Weltkrieg aufgehangen haben. Da stand drauf, keep calm and carry on. Also sei still, halt die Klappe und mach weiter. Und dieses weiter, 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 geht schon noch, geht immer noch, das können wir gut. Das haben wir von Generationen im Blut und das ist dieses Burn-on. Ich mache immer noch und ich mache noch. Mir geht zwar langsam die Freude ab und mir geht irgendwann der Sinn ab und es wird alles grau, aber ich arbeite weiter. Ich funktioniere.
Ja, das haben wir heute ziemlich verinnerlicht, ne? Habe ich den Eindruck auch.
Ja.
Und dann gibt es ja auch so Sätze wie, du musst mal raus aus deiner Komfortzone, trau dich mal, dann geht es dir vielleicht auch besser. Du bist ja total eingeschlafen in deinem Sein und der Alltag ist immer gleich, der Job. Das gab es ja früher irgendwie auch nicht. Oder auch dieser Anspruch, hast du ja gerade schon gesagt, positiv denken. Was hältst du von solchen Sätzen?
Ich finde all solche Ratschläge in Anführungszeichen sehr problematisch, weil die uns was vorspielen, was nicht der Wirklichkeit entspricht und gleichzeitig unser Unwohlsein abwertet. Wenn ich zu jemandem sage, dem es eigentlich nicht gut geht und dem sein Alltag öde und leer und frustrierend geworden ist, zu sagen, du musst raus aus deiner Komfortzone, finde ich das frech. Weil ich dann meinem Gegenüber sage, dein Leben ist irgendwie komfortabel. Und da muss ich raus, dabei muss ich ja Energie aufbringen, um aus meinem Trott zu kommen. Manchmal meint es das mit der Komfortzone, aber ich finde, das ist nicht komfortabel. Und so kann ich keine Verbindung mit Menschen herstellen. Das Gleiche ist, wenn ich zu jemandem sage, der wirklich nicht gut drauf ist oder der stark belastet ist, zu sagen, denk halt mal positiv oder guck mal, die Sonne scheint, was ja heute gerade mal wirklich der Fall ist.
Endlich, ja.
Dann ist es nur zynisch. Und dann kann ich auch jemanden nicht abholen oder mitnehmen oder ihre Seite stellen. Und dann verlieren wir den Kontakt.
Also man müsste sich auch vielleicht selber an der Nase fassen und überlegen, was man sagt. Und dieses, ach, jetzt sieh das doch mal positiv, ist halt irgendwann schwer. Verstehe ich das
unbedingt.
Richtig?
Das sollte man sich ganz dringend sparen, sowas, sondern lieber, wenn ich merke, da ist jemand in meiner Nähe, dem es nicht gut geht, wirklich mich für diesen Menschen zu interessieren. Zu sagen, wie geht es dir? Kann ich irgendwas für dich tun? Möchtest du mit mir einen Spaziergang machen und mir einfach mal was erzählen? Aber diese Art, diese billigen Ratschläge, die sind oft ganz gemein.
Ja, abgesehen von den Ängsten und Unsicherheiten, die wir heute immer noch haben. Krieg und ja, viele Dinge, die in der Welt gerade so passieren, gibt es ja auch den alltäglichen Mental Load. Also ich kann mir vorstellen, dass viele, die dich aufsuchen, viele Menschen auch gerade damit zu kämpfen haben, auch gerade im Miteinander, die Verteilung. Was kannst du über den Mental Load sagen und wie kriege ich den vielleicht besser in den Griff?
Also den Mental Load muss man sich ja so vorstellen wie so ein Paketförderband, auf dem man alles drauf abgeladen hat, was man noch tun muss, was man im Kopf haben muss, an was man denken muss. Und das ist in dieser westlichen Welt, in einem normalen Alltag von Männern und Frauen, aber viel auch von Müttern und Vätern und dabei statistisch mehr von Müttern, dieses, an was muss ich alles gleichzeitig denken? Und das ist dann, was muss ich packen, damit meine Kinder in die Schule kommen? Ich muss den Arztbesuch organisieren, ich muss noch an die Geschenke für die Oma denken. Und. Das muss ich nicht aufzählen. Das wissen alle unsere Hörer und Hörerinnen noch viel besser und genauer. Und dann meinen wir, diese Dinge abarbeiten zu müssen. Wenn ich das aber alles mir merken will, braucht mein Gehirn schon alleine endlos Energie, um dieses Förderband aufrechtzuerhalten. Wir stellen uns das vor, wie wenn jedes Thema immer wieder an dem Scanner vorbeifährt und sagt, hallo, ich bin immer noch da. Und dadurch geraten wir in Stress, weil wir immer diesen Scanner beobachten. Und ein sicher simpler Trick wäre, tatsächlich viele Dinge erstmal aufzuschreiben, damit ich sie aus dem Kopf raus habe. Ja?
Mhm.
Bei dem Harry Potter gibt es den Schulleiter, den Dumbledore.
Ja.
Der hat ja dort sein Pensiv, heißt es auf Englisch, ich glaube Denkarium in der deutschen Übersetzung.
Genau, Denkarium.
Wo er, wenn er den Kopf voll hat, den Zauberstab nimmt und alles, was in seinem Kopf ist, in dieses Denkarium, in dieses Pensiv hineinlaufen lässt. Und das finde ich ein wunderschönes Bild, das die Autorin da geschaffen hat, wenn ich doch meinen Kopf ausleeren könnte in eine Schale, wo ich es dann, wenn ich es brauche, wieder abrufen kann. Das ist dann mein Blatt Papier oder meine Notiz im Telefon, dass ich meinen Kopf leer kriege, das Paketförderband leer kriege. Und da kann man sich so ein bisschen merken, die Dumbledore-Methode. Wie kriege ich Ruhe in meinen Kopf?
Ah, das klingt nach einer tollen Technik, die man einfach selber wie oft dann aber machen kann.
Was würdest du raten? Die kann man so oft machen, wie man will. Man sollte natürlich nicht dann als Gegenstück 23 To-Do-Listen schaffen. Aber erstmal zu sagen, ich muss jetzt erstmal mich sortieren. Ich muss gucken, was ist denn da alles in meinem Kopf? Aber auch, was belastet mich eigentlich? Das sind ja nicht unbedingt lösbare To-Dos. Ich muss da und da anrufen, sondern das ist auch, die Nachrichtenlage belastet mich. Das ist so ein Grundrauschen, das wir haben nebenher noch. Und da mit seinem Partner, seiner Partnerin anzufangen, drüber zu reden, sagen zu dürfen, das belastet mich. Und dann eben nicht, ach, so schlimm ist es doch nicht oder denk doch mal positiv zu hören, sondern jemanden zu haben, der mir zuhört und der mich ernst nimmt. Mhm. Das ist auch schon sehr, sehr hilfreich, wenn ich mit meinen Sorgen und Ängsten und Nöten irgendwo ankommen kann. Im besten Fall ist es in der Partnerschaft oder mit Freunden und Freundinnen. Und dafür sind natürlich auch wir Therapeuten da.
Ja. Ja. Gehört diese Technik dann zu diesem schönen Begriff Self-Care, den wir auch heute immer wieder verwenden? Also Selbstfürsorge, Achtsamkeit für sich. Ist es nice to have oder ist es eben im Gegensatz total wichtig?
Also es ist total wichtig. Ich weiß aber, dass das Wort Self-Care und Achtsamkeit in manchen Kreisen schon zu einem Schimpfwort vergammelt ist, was total schade ist.
Ja, ja.
Weil das Thema Achtsamkeit ist eben kein nice to have. Und es ist auch nicht irgendein niedliches Gadget, das ich so mir aneigne und dann bin ich jetzt halt mal achtsam. Sondern im Grunde genommen ist diese Art Achtsamkeit und Aufmerksamkeit darauf, wie ich lebe und wie ich leben will, sollte so eine Art Grundeinstellung sein, dass ich dahin komme, das ist das neue Mindset, um da auch nochmal so ein Wort zu verwenden. Wie gucke ich auf die Welt und wie will ich das haben? An welcher Stelle muss ich vielleicht was lernen, was dazu finden und wo brauche ich Menschen, die mir dabei helfen? Und diese Art, was brauche ich, damit es mir besser geht und ich nehme meinen eigenen Zustand ernst, ohne mich dauernd um mich selber zu kreiseln, das ist Selbstfürsorge im besten aller Sinne. Und das sollten wir nicht als Mode abtun, die irgendwann wieder vorbeigeht, sondern eher verinnerlichen und eher, wie ich meinen Sport mache, das dazugehören zu lassen.
Ich habe den Eindruck, wenn ich mich umschaue oder auch vielleicht mich selber anschaue mit zwei Kindern, dann fällt die Selfcare oft hinten runter. Geht es Frauen öfter so als Männern? Warum ist das so? Haben wir das nicht gelernt? Also früher gab es den Begriff ja auch gar nicht. Warum fällt es manchmal so schwer?
Das fällt tatsächlich so schwer, weil wir es nicht gelernt haben. Mhm. Gucken wir mal unsere Mütter und Großmütter an. Dann haben die das nicht gelernt. Die haben das wirklich für ein ziemlich gespinnertes Anliegen empfunden. Da war ja die vornehmliche Haltung, reiß dich zusammen. Das geht vorbei, Zähne zusammenbeißen und durch. Und das haben wir verinnerlicht. Inzwischen gibt es sogar in der Psychologie Aussagen wie transgenerationale Weitergabe. Das heißt, wir haben schon was auf eine Art eingeschrieben in unsere Gene, was schon von Müttern und Großmüttern und Urgroßmüttern immer so war. Also reiß dich zusammen, mach weiter, zieh die Bauhandschuhe an und stellt die Steine wieder aufeinander. Und drum ist es so schwer. Wir haben dafür keine Vorbilder.
Ja, wenn man jetzt gar nicht weiß, wie das geht mit der Selfcare, hast du da Tipps, wie man das in seinen Tag einbauen kann, in seine Woche? Was könnte das überhaupt sein? Was sagst du den Leuten, wenn die sagen, ja, was soll ich denn dann überhaupt machen für mich? Was kann ich machen für mich?
Also ich glaube, es gibt ja tatsächlich viele Selfcare-Ratgeber, die ja gar nicht blöd sind. Und da darf sich ja jeder was aussuchen. Ich finde nicht, dass man immer alles machen soll, aber jeder darf sich das suchen, was zu ihm oder ihr einfach gut passt. Das gefällt mir, das mache ich. Dabei ist es immer wichtig, wenn wir anfangen mit irgendwas, es sollte immer leicht gehen und es sollte zu uns passen, sonst werden wir es nicht machen. Also wenn jemand zu mir sagt, dann geh halt mal joggen und ich im Innersten hasse ich joggen, wird es nichts werden. Ja. Und dann habe ich noch dazu ein schlechtes Gewissen, dass ich es nicht gemacht habe.
Ja. Ja.
Und drum aus dem großen Angebot sich was auszusuchen, finde ich enorm wichtig. Aber man kann ganz, ganz klein anfangen und das ist wieder dieses Thema mit der Wahrnehmung für mich selbst, dass ich überhaupt erstmal anfange, mal aufzuschreiben, was sind denn die Sachen, die ich gerne mache, die mir gut tun. Ich mache das sehr häufig mit meinen Klientinnen und Klienten, die bitte ich drum, eine Was-ich-liebe-Liste zu schreiben.
Mhm.
Und da muss dann alles draufstehen, so mit allen Sinnen, schmecken, riechen, hören, schauen, fühlen. Was sind die Sachen, die ich gerne habe? Und zwar ganz, ganz kleine, ganz banale Sachen. Und natürlich dürfen das auch größere und aufwendige Sachen sein, aber es soll nicht so sein, dass da nur aufwendige Dinge stehen, weil dann mache ich sie nicht. Aber dass ich es in eine Art ritualisierte Kultur bringe, dass ich meinen Kaffee oder Tee ganz bewusst trinke. Dass ich mir, wenn ich merke, ich werde in meiner Arbeit unkonzentriert, dass ich sehr bewusst ein Fenster öffne und an das Fenster trete und atme. Oder dass ich kurz rausgehe oder dass ich mich kurz entspanne und was anderes tue. Aber dann auch in meinem Alltag. Was ist denn das, was ich gut kann, was ich gerne mag? Bewusst essen, nicht auf dem Weg schnell irgendwas reinstopfen, sondern wenn ich esse, dann esse ich. Mhm. Das ist so eine Achtsamkeitsübung, die klingt immer so banal. Und auch was Gescheites essen und nicht irgendwas. Mein Körper muss ja dann mit dem Irgendwas auch wieder zurechtkommen.
Ja.
Also, dass ich ihm was Gutes anbiete.
Diese Liste fand ich jetzt aber interessant, was ich liebe. Weiß da jeder sofort, was da drauf gehört?
Nein, ich habe leider Leute bei mir, denen fallen 3 Punkte ein und dann ist Schluss.
Und da gehört auch nicht Shoppen drauf, nehme ich natürlich an.
Doch, da kann auch Shoppen draufstehen, aber vielleicht nicht ganz oben. Und aber dieses, wenn wir anfangen, uns mit uns selber zu beschäftigen, was ist denn das, was ich liebe? Dass ich mal anfange, ein bisschen auch wie die Kinder, was ist denn mein Lieblingsessen? Was ist meine Lieblingsmarmelade? Was schnupper ich gerne? Welche Düfte gefallen mir? Was fasse ich gerne an? So wie meine Katze mir jeden Abend freundlich ihren Bauch hinhält. Das ist, glaube ich, eine Dienstleistung für mich.
Ja.
Merke ich, dass ich einfach ein Tier streicheln gehört zu diesen Dingen, die, wenn man das mag, einem gut tun. Und das gehört da alles drauf. Mhm. Aber da dürfen auch in kleinen Städten bummeln gehen draufstehen oder im Meer sein oder im Wind spazieren gehen. Dass wir wieder anfangen, überhaupt zu spüren, was für uns das Leben köstlich macht.
Ja.
Ja.
Was hast du noch für Techniken, dass man einfach seinen Alltag wieder schöner macht oder einfach anders sieht? Das ist ja auch eine Frage der Perspektive.
Aus der Burnout-Prävention gibt es 2 ganz wichtige Dinge. Das eine ist, dass wir uns zum Beispiel jeden Abend gerne auch gemeinsam mit der ganzen Familie oder mit Partner oder Partnerin oder auch für uns alleine hinsetzen und überlegen, was war heute gut, was ist mir gelungen, worüber habe ich mich gefreut, worauf kann ich stolz sein. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, wofür kann ich dankbar sein? Wir vergessen sehr häufig, gerade in unserer Welt, wie privilegiert und wie luxuriös wir leben. Und das nicht für selbstverständlich zu nehmen und da so eine Dankbarkeit draus zu empfinden. Und wenn es nur 3 Punkte sind, wo ich mir, bevor ich einschlafe, denke, wofür kann ich dankbar sein? Und wir wissen aus der Forschung, dass diese Dankbarkeit uns mit uns selbst in Verbindung bringt. Dann wird es leichter, dann können wir unseren Stress reduzieren, indem ich auf dieses, was ist heute gut, worüber habe ich mich gefreut und wofür kann ich dankbar sein, nachdenke.
Mhm.
Und es ist ein super schönes Gespräch, wenn du Kinder hast, weil die haben einfach tolle Ideen.
Ja.
So wie mein kleiner Enkel letztens gerufen hat, Oma, guck mal, die Hummel geht einkaufen, weil die von Blüte zu Blüte geflogen ist.
Ja.
Kinder haben das.
Ja.
Und wir können das wieder lernen. Und wenn wir das wieder lernen, dann kriegen wir eine andere Stressresistenz.
Okay.
Wir sind dann nicht so wie ein Blatt im Wind.
Ja, also hilft es einfach, die Welt öfter aus anderen Augen zu sehen, sprich aus Kinderaugen oder sich
auch
zu
aus
erinnern.
Kinderaugen,
was habe ich als Kind eigentlich gerne gemacht? Mhm. Welches Hobby hatte ich? Mhm. Was hat mir geholfen, mich gut zu fühlen? Interessant.
Wir wissen ja vielleicht auch, für manche Menschen ist es so, wenn sie sich schlecht fühlen oder wenn sie so krank werden, dass dann so Kinderessen auf einmal so wichtig wird, dass man sich wieder Grießbrei kocht oder Nudeln mit Tomatensauce. Und dieses an dieses Kind zu appellieren, was wir genießen Kinder das Leben oder wie nehmen die das wahr, da können wir wieder ganz viel lernen. Da sind wir so weit weg, wenn wir immer nur in diesem Funktionsmodus sind.
Astrid Lindgren hat ja mal den Satz gesagt, man muss auch noch Zeit haben, da zu sitzen und vor sich hinzuschauen.
Ja.
Ich ertappe mich immer öfter, wenn ich da abends mit dem Handy sitze und mich darin schnell mal verliere, schaue ich ja auch auf Social Media. Was macht der? Ach, guck mal diese, dann werde ich weitergeleitet. Noch eine und die ist im Urlaub, lässt es sich gut gehen, sieht auch fantastisch aus. Ich weiß natürlich eigentlich, dass da auch irgendwelche Bildbearbeitung mit im Spiel ist und dass das Foto vielleicht auch 50 Anläufe gebraucht hat, um so toll auszusehen. Aber trotzdem macht es irgendwie auch ein bisschen Druck. Wie kann ich mich denn davon befreien?
Es macht ja nicht mal ein bisschen Druck. Mhm. Es macht enorm viel Druck. Und das wissen wir inzwischen auch aus der Forschung und auch aus der Jugendforschung. Das macht enorm viel Druck, dieser permanente Vergleich. Sich zu vergleichen ist das Giftigste, was wir haben. Weil ich mich ja selten nach unten vergleiche, ich vergleiche mich ja immer nach oben. Also zu denen hin, die scheinbar besser sind, schlanker, fitter, reicher, erfolgreicher, sonst wie irgendwie besser. Und das hinterlässt in uns immer ein Gefühl, ein Mangelwesen zu sein. Ich genüge nicht. Und das treibt uns ewig an. Es treibt uns auch immer an in diesem Funktionieren. Mach weiter, damit du irgendeinem Bild entsprichst, das dir von Social Media vorgegaukelt wird, was du vielleicht verinnerlicht hast. Aber eigentlich tut es dir überhaupt nicht gut und eigentlich bist du es auch nicht. Und dieses jeder von uns darf so sein, wie sie oder er ist, das ist eine platte Weisheit, aber es ist so schwer, dahin zu kommen. Und da müssen wir auch unsere Jugendlichen und uns auch selber an der Nase fassen, dass wir mit dem Vergleichen und mit dem ewigen Bewerten uns mal ein bisschen zurückhalten.
Also auch da wieder beobachten, hinterfragen und sagen, du, mir geht's doch gut, warum fahre ich jetzt so auf diese Person ab, die da so vermeintlich tolle Sachen macht und ein super Leben hat, das ich vielleicht ja auch auf ganz andere Weise schon habe.
Also ja, und eigentlich wissen wir das ja auch, dass es doch eine Hochglanzwelt ist und dass es mit der Wirklichkeit ganz, ganz wenig zu tun hat, weil diese Wirklichkeit, die kriegen wir nicht zu Gesicht, die kriege ich in meiner Praxis zu Gesicht. Und ich sage sehr häufig zu Menschen, du, wenn du meinen Job hättest, dann würdest du die Sachen anders sehen. Dann wärst du auch nicht mehr so beeindruckt von so Hochglanzdarstellungen, weil du genau weißt, der Tiger hat gar keine Zähne.
Interessant. Ja. Also du siehst dann den Manager, der halt da im Job total gut performt und dann bei dir zusammenbricht.
Ja, ja, den sehe ich. Diese Wahrheit, mit der sind wir ganz, ganz selten konfrontiert. Und das ist eigentlich schade, weil wir, wenn wir mehr so das ganze Bild bekämen, dann könnten wir auch mit uns selber ein bisschen gnädiger und liebevoller sein.
Ja.
Und auch wieder dahin kommen zu sagen, da so wie ich bin, ist okay. Und da, wo es nicht so okay ist, da kann ich ja so in dem Sinne, wie wir heute hier sprechen, was dran machen.
Ja, das interessiert mich jetzt. Hast du durch deinen Beruf da nochmal besser hingefunden? Zu genau dieser Haltung?
Ja, auf jeden Fall, weil ich schon den Anspruch habe, dass ich das, was ich predige, auch lebe. Selbstverständlich bin ich nicht perfekt, wie alle anderen auch nicht. Und mir gelingt auch nicht alles. Aber ich mag nicht Menschen Rat geben, den ich selber nicht in der Lage bin zu befolgen. Das wäre sehr, sehr seltsam. Und das spüren Menschen auch. Wenn mein Tipp, mein mach doch mal so, wenn das nur aufgesetzt ist. Und deswegen, das ist was, was ich wirklich versuche, immer wieder hinzukriegen. Und ich sag viel meinen gestressten Eltern mit kleinen Kindern, Kindererziehung und Alltagsbewältigung ist Meditieren unter erschwerten Bedingungen. Wenn wir das hinkriegen, hier in diesem und jetzt das und jetzt das und jetzt das und wenn wir dann ein bisschen Langsamkeit und Freundlichkeit hinkriegen, dann haben wir so viel geschafft. Mehr braucht es eigentlich nicht.
Ja. Was soll ich mit dem Handy machen? Tut es gut, das einfach mal wegzupacken? Diese ganze Überreizung macht uns das auch krank?
Wir sollten den Handys und den ganzen elektronischen Devices auch Zeiten einräumen. Jetzt beschäftige ich mich damit, jetzt nicht. Und dieser Satz von Astrid Lindgren, natürlich ist es bäuerliches Schweden von ja. vor 100 Jahren, ja. aber das ist wahrer denn je, sich Zeit zu nehmen für nichts tun. Wann hast du zuletzt nichts getan? Nichts. Also nicht in ein Buch geguckt oder in ein Handy oder so, sondern einfach nur, und hier wissen wir, am besten in die Natur geguckt, in was Grünes.
Ja.
Und das sich wieder zu gönnen und dass wir uns dabei nicht furchtbar ineffektiv empfinden. Das ist, gehört auch zu diesen Dingen, sich zu erlauben,
ja.
langsamer zu werden. Wie oft sagen wir, ich muss noch schnell, kannst du mal schnell, kann auch langsam, dann passieren vielleicht nicht so viele Fehler und Unfälle. Und tatsächlich sich Zeit zu nehmen, jeden Tag mal anzufangen mit 5 Minuten nur auf dem Sofa sitzen und nichts tun, wirklich nichts.
Ja.
Dann merkt man, wie sehr die Gedanken radeln, wie der Mental Load anfängt, das Paketförderband in Gang zu bringen. Und dann können wir daraus nehmen, wie kriege ich jetzt meinen Kopf frei? Und dann fangen wir wieder von vorne an mit unserer Self-Care.
Ja, ich kann mir vorstellen, wenn ich selber das beachte und mir Zeit nehme und auch dieses, ich muss schnell noch oder ich gehe noch kurz und alles hurtig, schnell, hastig, dann färbt es vielleicht, wenn ich das mal lasse, auch auf meine Umwelt ab, auf Kinder, aber auch auf Partner, ja. auf andere Menschen. Das heißt, wir könnten alle dann mehr in uns ruhen. Kann das sein?
Ja, natürlich hat das einen Schneeballeffekt. Wenn ich anfange, langsamer zu werden und ruhiger, werden meine Kinder auch langsamer. Ich habe aber noch eine Idee, was uns alle so wahnsinnig stresst, ist mit, dass wir auch alle so wahnsinnig unfreundlich miteinander sind.
Interessant, ja.
Und dass wir vor allen Dingen zu Hause mit unseren Liebsten und mit unseren Kindern am allerunfreundlichsten sind, weil wir uns meinen, dort sicher zu sein. Die Trennungs- und Scheidungsraten sagen was anderes, wir sind da nicht sicher. Und dass Freundlichkeit miteinander, aber jetzt im Sinne von Selfcare auch mit sich selbst, einen enormen Effekt hat. Es gibt das amerikanische Paartherapeutenpaar John und Julie Gottman.
Ja.
Die sagen, wir brauchen 5-mal so viel Positives wie Negatives, damit es uns gut geht. Und damit ist nicht wow und Wahnsinn und super gemeint, überhaupt nicht, sondern damit ist gemeint, ich sehe dich, ich höre dir zu, brauchst du was, kann ich dir was mitbringen, kann ich was für dich tun? Aber ich kann auch sagen, schaust aber heute nett aus oder kann auch sagen, schaust müde aus, brauchst du eine Pause? Dass wir anfangen, einander wahrzunehmen und das auch für der Rede wert zu halten und dass wir auch dem Gelingenden wieder Worte geben. Wenn mein Kind die Spülmaschine ausräume, dass ich dann nicht sage, siehste, geht doch, sondern dass ich einfach Danke sage.
Ja.
Ich muss auch nicht wow sagen, weil wenn der 12-Jährige unfallfrei die Spülmaschine ausräumt, ist es keine herausragende
ja,
Leistung.
Klar.
Aber ich kann sagen, danke, ich habe es gesehen.
Ja.
Wenn mir jemand hilft, wenn mich jemand unterstützt. Und diese Freundlichkeit in den Familien, in den Teams, in der Arbeitswelt, macht alles ein bisschen weicher und geschmeidiger. Und dann fällt es uns leichter und dann geht es uns besser. Und dann haben wir wieder die Schleife, wird die Stressresistenz besser,
ja.
wenn wir freundlich sind. Und das Gegenteil passiert leider. Wir sind gestresst und wir meinen, aus dem Stress eine Erlaubnis ziehen zu dürfen, ekelhaft sein zu dürfen. Und ich berate nicht ja nur Paare und Familien, sondern auch Teams. Und da merke ich auch, wenn der Stress hochkocht, wird der Ton schärfer. Wenn der Ton dann besonders freundlich ist, auch wenn uns das am Anfang vielleicht aufgesetzt vorkommt, weil wir es überhaupt nicht gewöhnt sind, wenn wir höflich sind miteinander, wenn wir aufeinander achten, können wir den Stress und die stressige Situation viel, viel besser bewältigen.
Ja, aber wie kann ich da innehalten? Wie kann ich mich so ein bisschen beobachten?
Ich glaube, wir können uns gegenseitig Feedback geben, wenn wir uns das erlauben, dass wir, weil wir das selber vielleicht nicht mehr merken, dass mein Gegenüber mir sagen darf, du, der Ton, und natürlich muss das auch freundlich sein, aber dass wir dann üben und dass wir schon, ich glaube, die meisten von uns haben eine Wahrnehmung für sich selbst. Und wenn ich da anfange, mal zu gucken, wie schaue ich auf die Welt und kann ich das für der Rede wert halten, dann verändert sich was
ja.
sofort.
Ja.
Es wird freundlicher. Und das ist auch so ein schöner Schneeballeffekt.
Klar. Wo du gerade gesagt hast, üben, fiel mir noch ein, ich muss wahrscheinlich die ganze Selfcare auch regelmäßig üben. Mhm. Sonst kriege ich es irgendwie nicht auf Dauer hin, kann es sein?
Das stimmt. Und das ist das, was wir alle nicht so gerne haben. Wir üben immer so lange, bis es nicht mehr wehtut.
Genau.
Wir gehen genau so lange ins Fitnessstudio, bis der Rücken wieder funktioniert. Ja. Aber es ist wie mit dem Fitnessstudio. Und wir fahren unser Auto regelmäßig in die Inspektion. Das ist irgendwie völlig normal. Aber wir fahren uns nicht in die Inspektion, wenn ich in diesem Maschinenbild bleibe, was ja hinkt. Aber das ist das, wo die meisten mit was anfangen können. Darum kümmere ich mich, dass diese Dinge laufen.
Ja. Ja.
Aber um mich selber kümmere ich mich nicht. Also ich muss es üben. Ich muss es üben wie eine Sprache. Ich muss Freundlichkeit und Zugewandtheit üben und ich muss merken, dass mir das gut tut und nicht, dass ich mich damit lächerlich mache. Das heißt, es wird besser, wenn alle mitmachen. Und wenn ich kann ja mal zu Hause anfangen, wo es hoffentlich am leichtesten gehen sollte, da ist es oft am schwersten.
Ja. Yeah.
Weil zu Hause sagen wir, sei du halt mal freundlich, dann kann ich mal gucken, ob ich auch freundlich bin. Und wir haben dieses blöde Ping-Pong-Spiel. Aber wir können anfangen und dann können wir merken, dass sich was dreht. Und aus diesem Feedback kriege ich ja eine Verstärkung und mache ich mehr davon. Aber es ist Üben, jeden Tag.
Ja, das heißt, ich muss auch Tagebuch schreiben oder meine Gedanken aufschreiben, wenn ich gerade gar keine Lust dazu habe. Oder
nein,
ich soll auch rausgehen, gerade wenn es mir schlecht geht, vielleicht sowieso sehr hilfreich.
Manchmal wäre das hilfreich, aber wenn die Überwindung zu groß ist, wäre es vielleicht gut nachzusehen, was denn stattdessen? Womit könnte ich ganz, ganz klein anfangen? Und es sind die kleinsten und die winzigsten Schritte. Es sind nicht die großen Sachen. Fang doch mal an, jeden Tag eine Stunde Sport zu machen. Es wird nicht funktionieren.
Ja.
Aber fang mal an, jeden Tag 5 Minuten mit einer kleinen Übung. Das kann ich machen. Und dann kriege ich Feedback von meinem Geist und von meinem Körper, dass das gut tut. Und dann habe ich Lust, davon mehr zu machen.
Ja.
Also wir fangen ganz winzig klein an und da hilft uns jetzt wieder unsere Liste. Womit kann ich anfangen?
Mhm.
Was ist das Kleinste und Einfachste, was geht? Und dann kann ich anfangen, damit weiterzumachen. Aber bewusst muss uns sein, es ist ein permanentes Üben. In die Unfreundlichkeit, in das Krummelige, in das ewig Kritische und Bewertende zu fallen, das ist ganz einfach. Das ist die breite Autobahn. Das andere möchte geübt werden, aber wenn man damit anfängt und tatsächlich ein bisschen Geläufigkeit bekommt, merken wir alle, dass es uns gut tut. Und das ist mit die beste Selfcare, die es gibt.
Ja.
Weil wir sind soziale Wesen. Wir brauchen Feedback gegenseitig.
Nochmal zu diesem Moment, wenn es einem richtig schlecht geht. Ist diese Was-ich-liebe-Liste, wie du sie nennst, da auch schon diese erste Hilfe? Oder gibt es noch was anderes, so eine Art Erste-Hilfe-Koffer, den ich mir bereitstellen kann, wo ich dann irgendwie Trost finde?
Diese Liste ist sicher so ein Teil davon.
Ja.
Die können wir aber besser erstellen, wenn es uns nicht ganz schlecht geht. Weil wenn die ganze Welt gerade ganz dunkel und grau ist, dann habe ich keinen Zugang zu diesen Dingen. Dann ist es vielleicht nicht so sehr diese Was-ich-liebe-Liste, sondern dass ich mal überlege, vielleicht auch mit Hilfe von außen, was ist das, was mir gut tut? Und da sind es oft auch Dinge, die unser Körper haben will. Also, dass wir schauen, wie kann ich gut schlafen? Viele von uns schlafen überhaupt nicht mehr gut. Und dieser Schlafmangel macht uns fertig und der macht alles andere schwierig, dass ich mit den Basics anfange. Wenn ich damit nicht weiterkomme, mir dabei wirklich Hilfe hole, das finde ich wichtig, dass ich schlafen kann wieder, dass ich zur Ruhe komme, dass ich tatsächlich, ist rausgehen eine gute Möglichkeit.
Ja.
Inzwischen wissen wir auch, dass kleine Formen von Meditationen, so 10-minütige, manche Menschen eine ganz gute Möglichkeit ist. Zur Ruhe zu kommen, zu sich zu finden. Und dann kann ich wieder meine Liste rausnehmen, wenn es mir ein bisschen besser geht. Aber oft ist es tatsächlich in unserer stressigen Welt, ist Ruhe ein guter Punkt.
Ich habe kürzlich gelesen, ein überaktiver Geist steckt in einem inaktiven Körper. Was ist da dran? Ist das eine Aufforderung, rauszugehen und sich zu bewegen?
Klar ist es eine Aufforderung. Und wir haben ja vorher auch schon festgestellt, dass draußen sein, in der Natur sein, sich bewegen, auf jeden Fall auch auf unserer Was-ich-liebe-Liste stehen könnte. Aber ich finde es gefährlich, weil wir auch zu viel Sport machen können. Oder weil Sport ja auch eine Art Sucht werden kann.
Mm, yeah.
Und dann ist es eben nicht der Tipp, um deinen Kopf zur Ruhe zu kommen, mach Sport, sondern dann muss ich einfach schauen, übertreibe ich es jetzt mit dem Sport. Also ich kann das Grübeln, kann wie eine Sucht werden. Da gibt es tatsächlich diesen Begriff, aha, der Grübelsucht.
Ja.
Aber Sport kann auch suchtartigen Charakter annehmen. Und dann tut es mir nicht mehr gut, das eine wie das andere. Und dann würde ich jetzt sagen, wovor sind wir auf der Flucht? Ja, wovor hauen wir ab mit unserem Sport? Mm. Das Maß macht es. Klar ist, dass wir alle zu viel rumhocken. Das schon. Also.
Das schon. Ich meinte ja jetzt diese, dass ich schnell süchtig nach Sport werde. Wenn ich dann rausgehe, dann denke ich ja, oh, das tut mir gut, das mache ich jetzt. Ich freue mich an meinem Körper, der auch immer schöner aussieht wahrscheinlich. Wo erkenne ich, oh, das ist jetzt ein bisschen too much?
Das ist wahnsinnig schwer zu erkennen, weil das ja alles gesellschaftlich hoch anerkannt ist,
ja,
total. Aber wenn ich merke, ich kann nicht mehr ohne, ich muss das machen, ich werde total zappelig, wenn ich mal einen Tag zu Hause hocke, dann ist für mich so die Grenze erreicht. Wenn ich ohne etwas nicht mehr sein kann, wenn mich das total triggert und ich merke, boah, wenn ich jetzt das nicht mache, dann platze ich. Dann lohnt es die Überprüfung,
okay,
sagen wir mal vorsichtig.
Ja, sehr interessant. Jetzt haben wir schon viel abgedeckt eigentlich. Hast du nochmal 5 Tipps, um mental stark zu bleiben?
Also, wenn wir das nochmal zusammenfassen, ich finde tatsächlich das Thema Freundlichkeit und Wertschätzung, dieses 5:1, ist einfach eine ganz essentielle Methode. Wenn wir damit anfangen, ist schon enorm viel gewonnen. Dann, dass wir mal schauen, wie wir das Grübeln stoppen mit den genannten Methoden.
Ja.
Aber auch eben rausgehen oder andere Gedankenstopp-Methoden, dass ich mir mal überlege, wozu ich überall ich muss sage und ob es dabei Dinge gibt, wo ich auch ich will oder ich kann dazu sagen kann.
Ja.
Auch das ist bitte kein Zwang, sondern es gibt Dinge, wo ich muss sage, die mich so belasten, dass ich überlegen muss, ob ich das weitermachen will.
Okay, ja.
Dann ist raus in die Natur immer eine gute Geschichte. Die Japaner kennen den Begriff des Waldbadens.
Ja.
Das ist einfach was Tolles.
Der, ja.
Und das sollten wir hin und wieder mal machen, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Rausgehen ist immer ein Ding. Gut schlafen, gut und in Ruhe essen, mit Menschen zusammen zu sein, die uns gut tun, die uns wohlgesonnen sind, ist hilfreich. Und immer wieder zu überprüfen, was ist mit meiner Was-tut-mir-gut-Liste und mit meiner Was-ich-liebe-Liste.
Das waren jetzt ganz schön viele Tipps, die ich beherzigen möchte demnächst. Wenn ich hier rausgehe, geht es gleich los.
Fang klein an,
ja.
Ganz klein.
Ganz klein.
Ja.
Vielen Dank, liebe Annette. Und ich hoffe, dass alle Hörerinnen ganz viel mitgenommen haben, so wie ich. Und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Genau, sage Tschüss und wünsche eine schöne und entspannte Woche.
Ich danke dir. Ich danke für das Gespräch und ich danke fürs Zuhören.
Danke, tschüss.